Ich bin jetzt nicht so der ganz große Kinogänger, aber ich habe so einiges entdeckt, dass die Dramaturgie in vielen Filmen oft so ist, dass so am Ende jemand verletzt ist, verwundet ist und kurz davor ist, den Geist aufzugeben. Und ein anderer kommt dann dazu und sagt, komm, bleib bei mir, bleib wach. Jetzt nicht nachlassen, du darfst jetzt nicht aufgeben. Man redet dem anderen dann zu, weil man genau weiß, wenn der jetzt einschläft, dann hat man denjenigen vielleicht für immer verloren. Bleib wach, bleib bei Bewusstsein, halt durch. Mit anderen Worten, wenn du jetzt einschläfst, dann wachst du nie wieder auf. Die Müdigkeit kurz vorm Erfrieren ist eine ganz gefährliche Müdigkeit. Die Müdigkeit, wo du die Gedanken nicht mehr kontrollieren kannst, das ist wie dieser Sekundenschlaf, von dem Sarah gesprochen hat. Ganz gefährlich. Aber das ist nicht nur Dramaturgie in Filmen, das ist auch oft unser Leben. Bei der Arbeit, in unseren Ehen, in den Familien, in unseren Gemeinden. Manchmal wird man verletzt, irritiert, kommt unter Druck und man wird irgendwie lebensmüde. Müde im Leben, müde vom Leben, müde im Alltag, müde in Beziehungen, müde in der Gemeinde, müde in dieser Welt. Und gerade wenn wir zurzeit wieder die Nachrichten sehen und denkst, ach, nicht schon wieder eine neue Krise, haben doch gerade Corona hinter uns, jetzt geht's in der Ukraine los. Das beschäftigt, das macht müde. Lebensmüdigkeit. Manche sind es auch müde, eine Rolle zu spielen, die andere erwarten, müde, den Erwartungen immer entsprechen zu müssen, müde in Beziehungen, ich will nicht mehr. Ich bin müde, ich bin es müde, das nochmal durchzumachen. Ich bin es müde, diese Themen nochmal durchzudiskutieren. Ich bin es müde, nochmal ein Jahr dran zu hängen, wo doch die letzten Jahre wir gemerkt haben, oh, ist keine Hoffnung, ich bin müde. Und diese Müdigkeit findet Ausdruck in den Worten, ich kann nicht mehr. Nicht schon wieder. Hör das denn nie auf? Kennt ihr das, so Situationen auf jeden Fall, phasenweise? Also bin ich auch froh, dass ihr nickt. Ich sehe da auch eine gewisse Gemeindemüdigkeit unter uns, den gerade Redenden eingeschlossen. Brauche einen Break, bin müde, jetzt erstmal. Und andere sagen dann, oh, jetzt erstmal meine Ausbildung, Karriere, meine Beziehung, mein Haus, mein Garten, mein Auto, mein Pool und danach werde ich wieder fit und wach sein für etwas anderes in der Gemeinde. Danach. Gefährliche Gemeindemüdigkeit. Und das Interessante ist, viele werden überhaupt nicht mehr wach und kommen nicht wieder. Also physisch schon, aber nicht in den Dienst, nicht mehr zurück. Jetzt müssen wir wach sein und wir müssen wachsam sein. Ich muss das, ihr müsst das, wir müssen zusammenrücken. Im Schlusssegen, am Ende dieses Gottesdienstes, werden wir den Grund dafür hören, warum wir das müssen. Mit euch möchte ich in der Predigt über ein paar andere Dinge nachdenken. Als Christen wünschen wir uns doch manchmal, dass Gott laut redet. Dass er doch einfach mal ein Donnerwetter loslässt. Dass einen selbst oder besser noch den anderen mal wieder so richtig wach macht. Weil oft sind es ja die anderen, die einen müde machen und unruhig machen. Viel von unserer Müdigkeit auch in der Gemeinde entsteht aus Beziehungen, aus theologischen Diskussionen bis hin zu Stil- und Richtungsfragen. Das macht müde. Gott, rede doch mal Klartext. Donnerwetter. Und je gesetzlicher wir denken, umso anstrengender wird alles. Wir haben gerade so eine Phase hinter uns. Ja, ich sage es euch mal gerade heraus. Die letzten Monate waren echt schwierig. Das war so eine Phase, die hat echt, echt müde gemacht. Gott, ein Donnerwetter würde jetzt helfen. Und Gott? Manchmal redet er sehr laut und macht uns aufmerksam auf Dinge, die nicht richtig sind. Aber sehr oft, und ich hab so den Eindruck, viel öfter redet er sehr leise. Leise. Elia hat gedacht, Gott sei im Erdbeben und im Feuer, aber da war er nicht. Sondern war im stillen Säuseln. Und so hat Gott Elia wieder aufgerichtet, gestärkt, ermutigt, wieder innerlich wach werden lassen. Es sieht also so aus, dass damals, als Jesus unter seinem Volk lebte, es ähnlich war in Israel. Da war der innere Druck der Religiosität dazu da, sehr ermüdend für das Volk. Das gute Gesetz Gottes wurde missbraucht, fehlinterpretiert. Es wurden noch zig Versionen und Varianten und Interpretationen hinzugefügt. Und bei den Juden war da noch der äußere Druck durch die Besatzung der Römer. Nur Druck erlebt. Das war die Situation, in die Jesus gekommen ist. Was wir da brauchen in so Situationen, sind Worte, die uns wach machen, wachsam halten im Leben. Worte des Lebens, die uns dennoch Leben geben. Das ist das, was wir brauchen. Worte, die uns innerlich und gedanklich Ruhe geben, die uns dennoch Halt geben. Und Jesus hat genau diese Worte gesprochen. Mal laut und mal leise. Und ich möchte mit euch heute Morgen ein Wort lesen, ein sehr leises Wort des Messias. Ein Wort von Jesus. Ein Wort, das uns helfen soll, nicht zu ermüden. Ein Wort, das uns hilft, eine gefährliche Müdigkeit zu entdecken, überhaupt mal wahrzunehmen, die uns lahmlegt. Und ein Wort, das uns nicht in die Arme von Menschen führt oder in die Arme einer Gemeinde, sondern, hören wir, was Jesus sagt. Ich lese mit euch ein paar wenige Verse aus Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das ist ein leises Wort des Messias. Man könnte dieses Wort auch überschreiben mit die Einladung von Jesus zum Frieden oder zur Ruhe. Ich möchte mit euch noch mal ein bisschen zurückgehen in diese Zeit, in der Jesus gelebt hat, in der Zeit, in der Jesus so geredet hat. Als Jesus mit 30 Jahren öffentlich aufgetreten ist und anfing, vom Reich Gottes zu predigen, da wurde er sehr, sehr schnell bekannt und zu einem der beachtetsten Männer in Israel. Und er trat in einer Zeit auf, die geprägt war von vielen, vielen Umbrüchen, gesellschaftlichen, politischen Umbrüchen und auch von Erwartungen. Es war eine Zeit, in der viele hofften, dass Gott nochmal eingreifen würde, ein Donnerwetter sagen würde, wie zur Zeit des Mose und Elia und wie zu der Zeit der alten Propheten, und dass er mal seine Macht zeigen würde in Israel. Das war die Erwartung. Es gab Menschen, die nannten sich Zeloten, die Gott dabei helfen wollten und bereit waren, mit Gewalt diesen Umbruch zu schaffen. Und dann gab es Menschen, die eher still waren, so die Mystiker, die in der Tora Gottes Gegenwart aufspüren wollten. Und dann, als Jesus auftrat, wurde er gehört und er wurde geprüft und er wurde getestet und er wurde gefragt. Und die Frage war im Raum, was ist denn das für ein Mann? Er wurde verwickelt in Diskussionen. Man zerrte an ihm herum in die verschiedenen theologischen Richtungen. Jeder wollte ihn für die eigene theologische Meinung gewinnen. Und Jesus passt da überhaupt nicht in irgendein Schema, in irgendeine Richtung. Er schloss sich keiner der damals bekannten rabbinischen Schulen an. Nicht der Hillel, Schamai oder Kabbia. Nichts. In kein Schema hat er sich pressen lassen. Und das ist bis heute so geblieben. Also wenn ihr heute nach Israel fahrt, da wird da noch was auch deutlich von dem, was da entstanden ist. Wer heute nach Israel fährt, der ist zunächst total verwirrt von den vielen christlichen Kirchen, die es dort gibt. Warte schon mal in Israel. Also ihr wart in Israel, das weiß ich. Kirchen, die wir gar nicht kennen hier, Ostkirche, syrisch-orthodoxe Kirche, armenische Kirche, russische, alle versuchen, Jesus für sich zu vereinnahmen. Alles, was irgendwo mal mit Jesus was zu tun gehabt hat, ist jetzt vereinnahmt in irgendeine Richtung von irgendeiner Kirche. Und es ist mittlerweile eher so, dass dieses Kirchenbauen und dieses Richtungsdenken den Zugang zu Jesus eher verdunkelt, als dass er ihn heller macht. Es ist nur noch verwirrend und ermüdend. Jeder will Jesus auf seine Weise für sich beanspruchen. Und ich habe so einen Eindruck, dass das bis heute so geblieben. Viele Lager bilden sich in der christlichen Szene, sogar innerhalb einer örtlichen Gemeinde. Lager. Viele christliche Aktionen werden von den einen befürwortet, von den anderen verdächtig dargestellt. Ermüdende Diskussionen. Die einen rufen zu ICF, die anderen zu KFB. Die zweiten reden gegen alles, was aus der katholischen Ecke kommt. Die dritten, denen ist die evangelische Kirche zu politisch. Die Vierten rufen für die Ökumene, die Fünften sind dagegen, die Sechsten rufen zum Aufbruch, die Siebten zum Umbruch, die Achten zum Abbruch. Die Neunten wissen, was richtig und was falsch ist, was schwarz und weiß ist. Und die Zehnten sehen alles bunt und überall ist Jesus drin. Das ist verwirrend. Das ist ermüdend. Schaut, und gerade deswegen ist dieses leise Wort des Messias so wertvoll. In diese Situation, damals wie heute, spricht Jesus dieses schlichte, aber auch sehr ernste Wort. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken da einfach herausziehen, nochmal, um das näher zu bringen. Das Erste, was er sagt, kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Jesus ruft zu sich selbst, zu seiner Person, in seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart, unter seinen Einfluss. Nicht zu einer Partei, nicht zu einer Richtung, nicht mal zuerst zu einer Kirche. Zu ihm selbst. Kommt zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Und das war damals wie heute skandalös. Das haben viele damals nicht begriffen. Und das begreifen heute viele noch nicht, dass es um ihn geht als Person. Jesus ruft zu sich selbst, kommt zu mir, ich will euch Frieden, Ruhe geben. Ich möchte mit euch mal drei Gedanken heute Morgen denken. Wem gilt denn diese Einladung? Allen pauschal? Wer soll kommen? Und dazu müssen wir zunächst den Hintergrund von damals verstehen. Das ist immer wichtig, wenn ihr die Schrift lest. Zunächst einmal gilt diese Einladung denen, die auch seine Bergpredigt gehört haben, die in Kapitel 5 bis 7 lang und breit von Matthäus beschrieben wird. Die Bergpredigt, die müssten wir kennen. Denn Jesus hat mit der Bergpredigt die Zuhörer irritiert, wenn nicht sogar geschockt. Wir haben das ja schon tausendmal gehört, wir sind so locker, auch die Bergpredigt, tolle Worte, selig sind. Aber für die Juden damals war das mega schwer zu hören, was er, und zu verstehen, was Jesus da gesagt hat. Die Bergpredigt hat eine Gesetzlichkeit entlarvt, die die geistliche Leitung damals aufrechterhalten hat. Sie haben auf rein äußerliches richtig-falsch-Verhalten hingewiesen. Und Jesus sagte, dass das nicht ausreicht, was Gottes Gerechtigkeit betrifft. Es reicht nicht aus. Aber was er auch nicht macht, ist zu sagen, die Gebote sind alle egal. Was tut er? Er befreit das Volk in dieser Predigt nicht von allen Geboten, sondern was macht er? Er macht sie noch enger, als die Pharisäer gemacht haben. Ich möchte das an einem Beispiel sagen. Die geistliche Leitung sagte, ihr habt gehört, so sagt Jesus, ihr habt gehört von euren geistlichen Leitern, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann macht Jesus das Ganze noch enger. Und er sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn ihr damals dabei gestanden hättet, was hättet ihr für Fragen gehabt? Also Ehebruch ist nicht erst dann, wenn du es praktisch vollziehst, sondern dein Blick reicht. So eng müssen wir die Gerechtigkeit Gottes sehen. Darüber hat er gepredigt in der Bergpredigt. Das war ein Schock für alle, die das gehört haben. Ein Schlüsselvers in der Bergpredigt, den solltet ihr euch fett markieren in eurer Bibel oder wo auch immer, oder zumindest im Hinterkopf behalten, ist Matthäus 5, Vers 20. Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das war das Thema der Bergpredigt. Es reicht nicht. Es reicht nicht, was ihr tut. Es reicht auch nicht, was die Pharisäer euch gesagt haben. Es reicht nicht. Wisst ihr, was man sich danach gefragt hat, wenn du so eine Predigt hörst? Wer kann es denn dann überhaupt schaffen, mit Gott in Beziehung zu kommen? Wir strampeln und tun, gehen bis in die Schöpfung mit Gesetze halten und opfern. Und nun muss das Ganze noch besser sein als das, was die geistlichen Leiter tun. Das war die Frage im Volk. Das hat irritiert, das hat geschockt. Und mit dieser Einladung von Jesus, kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid, haben wir sozusagen ein Echo auf die erste Seligpreisung, wo Jesus sagt, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was sagt er damit? Wer sind denn die? Das sind die, die erkennen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben. Die sagen, boah, wenn das so eng ist, das schaffe ich nie. Die meint er, die ihre geistliche Armut erkennen. Es ist eine offene Einladung an alle Hörer der Bergpredigt, die durch diese Predigt irritiert waren. Denen sagt er, kommt her zu mir. Ich werde etwas tun, was ihr nicht tun könnt. Menschen, die anerkennen, dass sie geistlich arm sind, es nicht schaffen mit ihrer Mühe, sich Gott auch nur ansatzweise zu nähern. Und die sagen, Jesus, ich bin hilflos, ich bin verloren. Ich bin müde, in diesem frommen System mithalten zu müssen. Ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Also, und das müssen wir sehen, wenn wir auch Matthäus 11 sehen. Diese Einladung gilt den geistlich Armen, die das erkennen. Jesus, wenn die Gesetze so eng sind, noch mehr wie unsere fromme Elite, ich brauche Hilfe, ich bin verloren. Denen gilt diese Einladung. Merkt ihr, dass wir viel zu schnell bei uns und unserer aktuellen Lebenssituation sind, wenn wir die Bibel lesen, und wir übersehen die großen Zusammenhänge, die Jesus meint. Das ist eine Not heutzutage. Wir lesen die Bibel immer gleich für uns und denken so, für meine nächste Woche kriege ich jetzt einen Schuss Energie und dann mache ich weiter. Es geht aber in diesem Wort, bei dieser Einladung nicht um mein Päuschen, das ich so dringend in meinem Alltag mal bräuchte, damit ich mich erhole, um dann mein Ding weiterzumachen, um mein persönliches Leben weiterzuleben. Darum geht's hier nicht. Wenn wir die Schrift lesen, müssen wir in größeren Zusammenhängen denken. Und den großen Zusammenhang hat Jesus in der Bergpredigt deutlich gemacht. Ihr braucht einen Retter. Ihr braucht einen Retter. Es geht hier um geistliche Wahrheiten, geistliche Dimensionen. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um unsere Situation vor Gott. Es geht immer um das Evangelium in der Schrift. Es geht nicht zuerst um mich, um wie ich durch die Woche komme. Die sollen kommen, die müde sind durch fromme Leistung, die durch das Gesetze einhalten, versuchen, ihre Beziehung zu Gott intakt zu halten, aufzubauen oder zu erhalten, wie auch immer. Die sollen kommen. Er lädt die ein, die ihre geistliche Armut anerkennen, indem sie erkennen, ich bin verloren. Meine Mühe bringt mich Gott keinen Schritt näher. Im Gegenteil, es entfernt mich weiter. Ich brauche einen Retter, den Messias. Und dieser Messias sagt dir tatsächlich, kommt her zu mir. Und wenn wir genau darauf achten, dann erkennen wir, dass diese Einladung so formuliert ist, dass nur diejenigen auf die Einladung eingehen werden, die von ihrer geistlichen Hoffnungslosigkeit niedergedrückt und vom eigenen Versuchen, sich durch Gesetzeswerke zu retten, beschwert sind. Die meint er hier. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. An diesem Punkt zu kommen, die geistliche Armut zu erkennen, das ist ein Geschenk des Himmels. Das ist ein Geschenk. Das lehrt die Schrift, das haben wir im ganzen Johannesevangelium auch deutlich gehört. Und da die Schrift sich überhaupt nicht widerspricht, findet ihr das auch hier im Text. Ihr müsst nur ein paar Verse vorher mal gucken, was Jesus vorher gesagt hat. Die Menschheit ist in ihrer sündigen Rebellion so hartnäckig, dass alle Sünder ohne Ausnahme, auch du warst dabei und ich war dabei, sie weigern sich, ihre geistliche Armut anzuerkennen, wenn Gott sie nicht geistlich erweckt. Lass uns daher auch den näheren Kontext mal lesen zu dieser Einladung. Ich lese mal ab Vers 25, dann wird euch das deutlich, was Jesus hier sagt. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann kommt dieser Satz, kommt her zu mir. Darf ich nochmal sagen, lest eure Bibel im Kontext. Auch hier sagt Jesus, dass unsere Errettung das souveräne Werk Gottes ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du dich offenbart hast, den Unmündigen, die, die ihre geistliche Armut erkennen und nach dir schreien, denen hast du dich offenbart. Das ist ein Geschenk des Himmels. Und das Zweite, was hier gesagt wird, ist, die Einladung gilt den Erschöpften, den müde gewordenen. Das Wort hier müde oder mühselig könnte man auch übersetzen, alle, die ihr euch abmüht, die ihr erschöpft seid, die ihr mit großer Anstrengung arbeitet, euch plagt, körperlich oder auch geistig. Kommt her, die ihr ausgebrannt seid und unter dem Druck zusammenbrecht, Gott genügen zu wollen, kommt zu mir. Das klingt für viele gar nicht so einladend, mühselig, wer ist denn schon gern mühselig? Wir haben so gern Power und wenn nicht, dann trinkt man Powerdrink. Alles nur nicht schlapp sein. Manchmal meinen wir, das ist sogar keine Message für Jugend, ne? Ich müde, lächerlich. Aber Jugend hat es heute auch schwer. Ein paar haben wir ja hier. Unfassbar großer Druck. Schule, Aussehen, so aussehen müssen, ankommen zu müssen, präsent sein zu müssen. Das macht müde. Das ist ein Wort für junge Leute. Welche Leute fallen uns ein beim Thema müde? Was fällt dir ein, wenn du sagst, oh, müde Leute, die haben keinen Power mehr? Sind das die Alten? Psychisch Kranke, Alkoholiker, Sozialhilfeempfänger, Ausgebrannte, Heruntergekommene, im Leben Gescheiterte, die mit ihrer Vergangenheit nicht klarkommen. Wer ist müde? Leute, die der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche mit Kellerasseln und schlichten Gemütern, Schwächlingen und Duckmäusern bezeichnet hat. Wer ist für euch müde? Wer will denn da dazugehören? Waren das die, die Jesus eingeladen hat? Dazu wollen wir nicht gehören. Wir tun alles, damit wir das Leben im Griff behalten. Jeder will, dass diese Sicherheit, ich habe alles im Griff, dass die gesehen wird. Ja, alles in Ordnung, alles gut. Ich habe die Lösung für alles. Darf ich eine Frage stellen? Gelingt uns das wirklich? Haben wir alles im Griff? Oder haben wir oft nur ein Layout? So eine Gemeinde. Wir wissen, wie wir zu reagieren, wie wir zu handeln haben, was wir zu sagen haben, was wir besser nicht sagen. Also zumindest die Bereiche, die andere sehen, die haben wir im Griff irgendwie. Ist dann aber alles okay, wenn wir nach außen alles im Griff haben? Nee, ist nichts okay. Aber das muss man erstmal erkennen. Heute laufen viele automatisch einfach weiter, auch in der Gemeinde, wie ein Duracell-Häschen. Es geht immer weiter. Darf ich es mal so intern sagen? Ich weiß, einige von euch sind müde. Müde von Diskussionen, von dem vielen Vor und Zurück, auch in der Gemeinde, von den vielen Ansprüchen, die eine gewisse Gesetzlichkeit darstellt. Müde vom Umbau der Halle. Müde schon wieder die Fragen zu stellen, ob wir im September noch die Finanzen haben, um ab Oktober noch hier sein zu können. Wir werden müde. Ich denke, ich darf das sagen, auch wenn Sven heute Morgen nicht da ist, mein Mitältester. Sven und ich, wir gehören zu denen, wir sind müde. Wir sind wirklich müde. Darf man das noch sagen? Wie wäre es, wenn wir uns mit dieser Einladung von Jesus etwas leichter tun würden, indem wir uns einfach damit mal identifizieren? Wenn wir einfach sagen, Jesus, ja, das bin ich. Ich gebe das zu, ich bin müde. Ich bin beladen, ich bin frustriert, ich bin irritiert, ich bin hängen gelassen worden, ich bin nicht wertgeschätzt worden, ich bin fallen gelassen worden, ich bin körperlich platt, ich bin das, Jesus. Wo auch immer du dich siehst, Jesus nennt hier müde geworden. Er sieht Menschen damals und genauso auch heute, die sich einfach nur noch abmühen. Auch in ihrer Frömmigkeit. Wen meint er also damit? Er meint nicht die, die nach einem harten Arbeitstag alle Viere von sich strecken oder in den Sessel fallen, sondern er sieht eine andere Müdigkeit. Nicht die ganz normale Alltagsmüdigkeit, sondern eine Müdigkeit, die tiefer geht, eine Müdigkeit der Seele. Deines Denkens, deines Wollens, deines Fühlens. Die Müdigkeit spricht er hier an. Eine Müdigkeit, die in den Fragen zum Ausdruck kommt. Warum mache ich das alles? Ist doch eh alles egal. Es ist vergeblich. Wie lange noch? Psalmgebet. Er sieht den Ort deiner Klagemauer. Wir haben das Lied vorhin gesungen. Was bringt das alles? Wozu tue ich mir diesen Stress an? Wie lange soll das noch so gehen? Ich habe mich eingesetzt für eine Sache, der Erfolg ist null. Ich habe mich engagiert und der Dank fällt weg. Ich habe keine Lust mehr, ich bin müde. Die Arbeit keks, der Glaube schmeckt mir nicht mehr. Die Gemeinde schmeckt mir nicht mehr. Das Christenleben schmeckt mir nicht mehr. Müde geworden im Leben und im Glauben. Müde geworden in der Gemeinde. Müde geworden an Gott. Gibt's das? Ja, das gibt es. Das gab es schon immer. Es gab sogar bei David. Darf ich mal einen Psalm zitieren? Psalm 69, Vers 4. Ich bin müde vom Rufen. Entzündet es meine Kehle. Meine Augen schwinden hin, während ich auf meinen Gott harre. Das sagt jemand, der Gott kennt. David bekennt hier, dass er gebetet hat und keine Erhörung erlebt hat. Und dass er an einem Punkt gekommen ist, wo er sich sagt, es bringt nichts, ich bin müde, Gott erhört nicht, es bringt nur Müdigkeit und Erschöpfung. So ein Mann sagt das. Ich bin müde geworden. Die Last als gläubiger Mensch ist mir zu groß. Ich bin Gott so dankbar, dass er die an ihn glauben, in diesem Wort so darstellt, wie sie sind, wo er sagt, okay, ich finde mich hier wieder. Darf ich mal sagen, nach einigen Jahren vollzeitlichen Dienst, in dem ich ja auch war, habe ich gemerkt, es gibt eine gefährliche Müdigkeit. Nach einigen Jahren merkt man, es gibt eine gefährliche Müdigkeit. Nach einigen Jahren in der Gemeinde von starken Zeiten des Engagements merkt man, es gibt eine gefährliche Müdigkeit. Nach einigen Jahren eingefahrenen Lebens merkt man, es gibt eine gefährliche Müdigkeit. Man wird auch müde vom zu viel. Zu viel Termine, zu viele Sitzungen, zu viel Engagement, zu viel Diskussion, zu viele Richtungsfragen, zu viele Kämpfe, zu viele Konflikte. Ich bin es müde. Es ist wie beim Erfrieren. Die Müdigkeit vor dem Erfrieren ist eine ganz gefährliche. Es kann sein, dass du nicht mehr wach wirst. Du dich erst gar nicht mehr einreißt in die Reihe derer, die auch in der Gemeinde kämpfen, den Lauf vollenden wollen, weil du sagst, ich bin zu müde. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht. Das sagt Jesus hier. Die hat er im Blick. Und ich glaube, wer eine ehrliche Bestandsaufnahme seines Lebens macht und auch gerade seines Glaubenslebens, der versteht zumindest, dass so eine Einladung so wertvoll ist. Wenn ich die Bergpredigt verstanden habe und ich verstanden habe, dass ich zu ihm kommen konnte und er mir den Weg zum Vater eröffnet hat, darf ich mal ehrlich so sagen, dann wird das zum Antrieb, zur Zugkraft für mein Leben nicht einzuschlafen. Wenn ich das vergesse, ist die Gefahr, dass du gar nicht mehr wach wirst, geistlich. Das Evangelium ist eine Kraft, schreibt Paulus, zur Veränderung, dass jemand umkehrt und zu Gott kommt. Es trägt mich in die Beziehung zu Gott ohne meine Leistung. Es trägt mich aber auch weiter durch in meiner Müdigkeit, hält mich immer auch wach, schenkt mir in allen Belastungen Erleichterung und Befreiung vom gesetzlichen Druck durch den Blick auf den, der hier sagt, komm zu mir. Die Kraft des Evangeliums, die verändernde Kraft des Evangeliums hört nicht auf, wenn ich Christ geworden bin. Es ist die Zugkraft in meinem Leben, ihr müsst das Evangelium verstanden haben, kommt her zu mir. Versteht ihr, da ist jemand, der unsere Kämpfe, unsere Fragen, Nöte, unsere Orientierungslosigkeit, unsere Mattheit, unser Ausgebranntsein sieht. Und dieser jemand ist kein geringer als Gott selbst. Er sieht und er lädt uns ein zum Frieden und zur Ruhe. Ob wir die Einladung annehmen oder uns weiter selbst mühen und abstrammeln, ist eine andere Frage. Aber hier ist eine Einladung. Fakt ist, ihr seid gemeint und ich bin gemeint. Und dann noch eine dritte Zielgruppe. Die Einladung gilt dem Belasteten. Wie viel Lasten tragt ihr rum? Wenn ihr alle einen Rucksack auf euch hättet. Im Blick auf seine Bergpredigt hat Jesus hier die vor Augen, die die Lasten des Gesetzes, die Drucklast spüren, niemals zu genügen, damit Gott gnädig ist. Kommt her zu mir, die diese fromme Last tragt, die hat er zunächst im Blick hier. Kommt her zu mir, die ihr müde geworden und belastet seid. Kommt zu mir, die ihr Last durch die vorgegebene Frömmigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer tragt. Über diese Leiter hat er Folgendes gesagt in Matthäus 23. Sie binden schwere Lasten auf und legen sie auf die Schultern der Menschen. Die hat er im Blick, das sind die Belasteten, die von anderen eine fromme Last aufgetragen kriegen. Und sie müssen sie tragen. Und merken, sie genügen nie. Sie brechen zusammen. Es gibt auch heute noch viel zu tragen für Einzelne. Lass mich mal andere Lasten mit hineinbringen. Lasten einer Diagnose von einer schrecklichen Krankheit, die uns fast zu schwer ist. Manche tragen schwer an ihrer Vergangenheit, an ihrer Biografie, andere an einer schweren Beziehung, die Last, die Arbeit zu verlieren, unter finanziellen Druck zu kommen. Das ist alles eine schwere Last. Die Last, den Überblick zu verlieren, die Last, permanent angespannt zu sein, keine Lösung des Problems zu sehen, das sind Lasten. Gesellschaftlicher Stress, der geschäftliche Stress, alles zehrt, die Last, Unterstellungen zu ertragen, Verleumdung, Mobbing zu erleben, die Last, es allen recht machen zu müssen, die Last, Dinge richtig stellen zu müssen, die hinter dem Rücken anderer bereits an vielen Stellen weitergegeben wurden, und das sind Lasten. Und viele tragen, wie die Juden damals, eine Last auch im Glauben. Wenn er sich nur noch in Gesetzlichkeit aufhält und darum dreht, danach sucht, was richtig und was falsch ist, was man darf und was nicht. Ja, Glaube kann dann auch belasten. Ehrlich, dann kann Glaube auch krank machen. Kommt her zu mir, sagt Jesus, die ihr belastet seid. Wohin sollen wir sonst gehen? Wohin willst du denn gehen? Die Frage des Petrus in Johannes 6, habt ihr noch im Kopf? Das ist schon lange her. Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Was sagt Petrus? Wohin soll ich denn gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wohin willst du denn gehen? Du kannst aus einer Gemeinde gehen, du kannst dies und das verlassen. Wohin willst du denn gehen? Können Menschen letztlich helfen? Kann eine Kirche unsere tiefsten Verletzungen heilen? Nein. Jesus lädt ein, kommt her, ich will euch Frieden geben. Und dann geht es in diesem Frieden weiter miteinander. Und wisst ihr, das tut Kirche, das tue ich in diesem Moment. Ich vermittle, ich weise euch hin auf die Person von Jesus. Jesus sagt, kommt zu mir, überfordert euch nicht selbst, überfordert auch nicht andere, den Ehepartner, überfordert auch nicht eure Geschwister im Glauben, überfordert euch doch nicht. Wir zapfen uns oft gegenseitig an und wollen Entlastung durch das Verhalten anderer, durch ihre Worte oder durch ihr Verhalten. Aber auch da ist das Evangelium selbst die Kraft. Es nimmt uns die Last, die Kraft des Evangeliums, die verändernde Kraft. Hört auch hier nicht auf, wenn ich Christ bin. Es nimmt mir die Last. Das ist eine Frage, die wir stellen könnten. Was wird er denn tun, wenn wir zu ihm kommen? Wie wird er uns denn helfen in unserer Müdigkeit, in unseren Belastungen? Jesus sagt es hier selbst in sehr einfachen, leisen Worten. Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Das hat der Messias. Ruhe, das Wort meint, ich nehme euch aus dem Allen heraus. Heraus aus dem frommen Leistungsdenken, auch aus den Forderungen des Gesetzes. Bei mir und durch mich findet ihr Ruhe. Das wird er tun. Ich gebe euch Erholung, will euch erquicken, erfrischen. Neudeutsch, bei mir könnt ihr auftanken. Das erinnert stark an den guten Hirten, oder? Wenn wir das so lesen. Wir nehmen uns oft selbst heraus aus allem und kommen dann aber auch nie wieder zurück. Gefährliche Müdigkeit. Aber es geht hier nicht um ein zur Ruhe setzen, Rente gehen, sondern um ein Ausruhen, um für zukünftige Aufgaben gerüstet zu sein. Auch einen Elia hat Gott versorgt, damit er wieder Kraft bekommt, um dann weiterzugehen. Viele, die mal eingeschlafen sind, kommen nicht wieder. Sind das hier jetzt nur fromme Worte? Wie oft haben wir das schon gehört? Warum hat Jesus Vollmacht, Ruhe zu geben? Warum er? Was unterscheidet ihn denn von all den anderen? Wir leben in einer Zeit, in der wir sehr kritisch geworden sind und teilweise auch zu Recht kritisch geworden sind. Wir sind kritisch geworden gegenüber zu großen, manchmal sehr großen Angeboten, zu großen Sprüchen, zu großen Visionen. Kritisch gegenüber zu großen Zielen, nicht nur in der Politik, auch in Kirchen, überall bemerkt man das. Große Sprüche. Und dieses Wort steht auch erstmal nur im Raum, eine Behauptung. Ich werde euch Ruhe geben. Was war bei Jesus anders als bei allen anderen Leitern, die nur Worte machen? Wie viele Leiter und Führer haben vieles behauptet, vieles versprochen und am Ende ging es ihnen doch nur um sich selbst? Wie viele sind, als es eng wurde, abgehauen und haben die anderen allein gelassen? Jesus hat nicht nur Worte gemacht. Er ist nicht ausgewichen, als es eng wurde. Wir kommen da jetzt im Johannesevangelium zu diesem Ereignis. Jesus hat gerungen im Garten Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diese Aufgabe mir vorübergehen. Aber es war nicht möglich. Und Jesus hat ausgehalten. Er hat auch ausgehalten, als man ihn ans Kreuz nagelte. Er hat sich kreuzigen lassen und ist einen schrecklichen Tod gestorben aus Liebe zu seinen Schafen. Aus Liebe zu Gottes Volk, das müde geworden ist und belastet war, damit sie Frieden haben können. Ich liebe den Text in Jesaja 53. Lass uns lesen. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Und dann dieser Satz. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Gerechtigkeit. Die Strafe lag auf ihm. Die, die geistlich ihre Armut erkennen, die sagen auch, Gott muss doch mich strafen. Ich schaffe es doch nicht. Ich versage doch. Ich muss mich doch mehr anstrengen. Ich muss doch besser werden. Ich muss doch. Und denen sagt Jesaja, nein, die Strafe zu deinem Frieden, zu deiner Ruhe lag auf ihm. Er hat deine Strafe übernommen, damit du Ruhe haben kannst. Jesus lief nicht weg. Und deshalb haben wir allen Grund, ihm zu vertrauen. Deshalb hat er Vollmacht zu sagen, kommt er zu mir und wir haben Frieden und wir haben Ruhe. Ja, ich weiß, viele sind bereit, in Jesus einen großen Propheten zu sehen. Auch Muslime verehren Jesus als Prophet. Aber Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist der gekreuzigte Messias und will denen, die kommen, Ruhe geben. Ruhe. Was für ein herrliches Wort, Ruhe. Ruhe. Für die Seele, wo die Selbstanklage endlich aufhören kann. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Gott ist für mich, nichts kann uns trennen. Jesus hat für uns gebetet, er ist unser Anker. Wir haben darüber letzte Woche nachgedacht. Er bringt uns ans Ziel, frei von dem gesetzlichen Druck. Endlich Ruhe. Und Paulus greift das auf in Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Manchmal frage ich mich, über was wir in der Gemeinde überhaupt reden. Dass uns das nicht innerlich Antrieb gibt, weiterzumachen. Ich muss mir das sagen. Was treibt mich an, weiterzumachen? Der ganze Römerbrief hat sozusagen die aufgeworfene Frage der Bergpredigt im Blick und beantwortet sie. Wie kann unsere Gerechtigkeit vollkommen werden? Durch Christus. Wie gibt er denn Ruhe? Wie macht er das konkret? Was kommt denn anstelle der Müdigkeit, der Belastung, der Ruhe? Viele lesen an dieser Stelle nicht weiter. Das ist verrückt, wenn ihr die ganzen Spruchkarten seht. Achtet mal drauf. Die ganzen Motivkarten, die ihr findet im Buchladen, hören hier auf. An der Stelle hier am Bild eingeblendet. Geht nicht mehr weiter. Und das ist schade, denn das Wort Jesu geht nämlich weiter. Und das ist wichtig. Das, was ihr hier seht, reicht nicht. Das soll uns wieder so einen Kick geben für den Alltag. Für den nächsten Tag zu überleben. Wir müssen weiterlesen. Wie geht's weiter? Was kommt anstelle? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Oder andere übersetzen, stellt euch unter meine Leitung, lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Wir wollen Ruhe, wir wollen Erquickung, aber das? Ein Joch? Ein Joch tragen? Willst du ein Joch tragen? Aber, und wir sollen das auch hören, ich möchte es nochmal sagen, es gibt keine christliche Hoffnung, keine christliche Ruhe, wenn wir nicht das ganze Evangelium verstehen und annehmen, wenn wir nur diesen Motivkarten-Slogan nehmen. Das reicht nicht. Was hat diese Aussage mit Ruhe zu tun? Sehr, sehr viel. Sehr viel. Ich glaube aber auch, dass es ein Geheimnis ist. Es gehört dazu, das Joch Jesu aufzunehmen, darin zu leben, um zur Ruhe zu kommen. Ja, Ruhe ist nicht nur ein Gefühl. Das Bild vom Joch, das verstehen wir vielleicht gar nicht auf Anhieb, weil in unserem Alltag das Joch mehr oder weniger verschwunden ist. Was ist ein Joch? Ich glaube, der Werner könnte es am ehesten hier sagen. Joch ist ein Holzbalken, der damals oder auch noch heute in einigen Ländern aufgelegt wurde, die damit ihre Lasten, einem Pflug oder einen Wagen gezogen haben. Es war ihnen eine Erleichterung für die Tiere. Das war ein Joch zum einen. Das war eine große Hilfe, ein Joch. Also wenn du einem Tier einfach ein Seil um den Hals gebunden hättest und einen schweren Wagen dran, also es wäre schwer geworden für das Tier. Es wäre schnell ermüdet. Das Joch ist eine Hilfe, Lasten zu tragen zum einen. In der Bibel ist das Joch aber noch ein Bild für Herrschaft. Die Juden haben gebetet in der Gefangenschaft, zerbrich das Joch Babels. Zerbrich die Herrschaft Babels, das war auch ein Bild. Bedeutet, zerbrich die Herrschaft Babylons. Darauf haben sie gehofft, dass die starken Propheten endlich mal zu einem Neuanfang blasen. Zerbrich das Joch, auch die Juden zur Zeit Jesu, zerbrich das Joch der Römer. Ist das Joch von Jesus auch dieser Art erdrückend? Jesus lädt hier ein, dass wir sein Joch tragen. Das bedeutet zunächst nichts anderes, als dass wir unser Leben unter seine Leitung stellen, unter seine Herrschaft. Und hier gilt es zunächst, Missverständnisse auszuräumen. Darüber müssen wir nachdenken, nämlich was das Joch nicht bedeutet. Wir wissen das alle, es gibt Joche, die Menschen kaputt machen. Wir kennen alle Joche, die unterdrücken, an denen man sich wund reibt. Auch fromme Joche, die gibt's wirklich. Und es hat immer Menschen gegeben und es gibt immer wieder Menschen, die auch das Joch von Jesus noch enger machen wollen, denen es nicht eng genug sein kann und die andere Menschen unter Druck gesetzt haben. Die gibt's auch noch. Und Jesus hat zu solchen Menschen hart gesprochen. Vergessen wir das nicht. Den Pharisäern sagte er damals, wehe euch Gesetzeslehrern, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Last nicht mit einem Finger an. Wie viele schwere Lasten haben Menschen auch der Gemeinde aufgebürdet? Paulus war da sehr radikal, wenn es darum ging, eine Gesetzlichkeit aufzubauen. Galaterbrief müssen wir mal lesen. Da war aber sehr, 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 sehr straight. Wie viele Lasten würden sich oft auch Christen gegenseitig auf, gesetzliche und menschliche Lasten, die Menschen kaputt machen. Es gibt auch selbst auferlegte Joche der Leistung, der Anerkennung, des Strebens nach Glück, des frommen Dienstes, die kaputt machen. Selbst auferlegte. Und immer noch auf andere zeigen. Aber das Joch Jesu scheint anders zu sein. Er sagt das zumindest, glaubt es oder glaubt es nicht. Er sagt in Vers 30 hier, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, believe it or not. Das ist das, was er sagt. Nicht nur er ist in seinem Charakter sanftmütig und demütig, wie er es hier schreibt, sondern auch sein Joch ist sanft und seine Last, die wir unter seiner Leitung tragen, ist leicht. Ich glaube, eine Not heutzutage ist, dass wir in einer Zeit leben, wenn die Zeit nicht durchgängig war, ich kann nur von meiner Zeit reden, weiß nicht, wie es in den letzten Jahrhunderten war, aber dass wir in einer Zeit leben, auch jetzt noch, in der man kein Joch will. Gar keins. Gar keins. Ich bestimme selbst. Ich brauche keine Einladung, wo mir einer sagen will, wie das Leben gelingt. Und wir leben in dieser Zeit. Und das schwappt so in die Gemeinde rüber. Jeder ist nur noch Einzelkämpfer in der Gemeinde und nimmt das mit, was er will. Aber mir sagt keiner was. Wir leben in einer Zeit, in der alles sehr easy und geschmeidig gehen muss. Alles light. Cola light. Christsein light. Gemeinde light. Light. Es geht um die Fragen, wie fühlt man sich dabei? Was macht das mit mir? Wie geht es mir damit? Fühlt sich das gut an? Leicht, locker, flockig, sollte es schon sein. Schwierigkeiten? Nee, nee. Sind das nicht oft auch unsere Gebete in der Gemeinde? Gott, zerbrich mein Joch! Alles, nur kein Joch. Von keiner Institution, von keinem Person, keinem Pastor, keinem Lehrer, keiner Familie, keinem Politiker, keinen Eltern, keinem Arbeitgeber, keiner Leitung, keiner Lehre. Keiner kann mir irgendein Joch auflegen. Ich bin mündig. Ich brauche kein Joch. Aber, und lasst mich das euch wirklich sagen, Fakt ist, das könnt ihr untersuchen, Menschen, die ohne Joch leben, die sind ohne Orientierung. Und es gibt eine sehr interessante Untersuchung, dass Menschen auch auf einem sehr hohen materiellen Niveau verwahrlosen, zerbrechen, weil sie kein Joch haben, keine Orientierung, keine Anleitung zum Leben. Die ihr Leben leben wie ein Versuchsprogramm. Kein Joch, ich mach selber, ich probiere selber. Aber Leben ist zeichnen wie ohne Radiergummi. Du radierst nichts mehr aus, was in deiner Vergangenheit bleibt. Es bleibt. Die Einladung von Jesus bedeutet also, geh mit unter dieses Joch, beug dich darunter, lass dich einpassen in die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Das gehört dazu, wenn du Christ wirst. Es gibt keinen anderen Weg. Jeder dient irgendwem oder irgendwas, ob du es formulieren kannst oder nicht. Und Christen sagen eben, Jesus, du bist Herr. Und ich will unter deiner Herrschaft, unter deinem Joch leben. Wir müssen die Freundschaft mit Gott mehr als alles andere wollen. Dietrich Bonhoeffer ist durch den Begriff. Er hat ein Buch geschrieben, Nachfolge. Ich möchte euch einen Text daraus zitieren. Er schreibt Folgendes. Wer ungeteilt dem Gebot Jesu folgt, wer das Joch Jesu ohne Widerstreben auf sich ruhen lässt, dem wird die Last leicht, die er zu tragen hat. Der empfängt in dem sanften Druck dieses Joches die Kraft, den rechten Weg ohne Ermatten zu gehen. Das Gebot Jesu ist hart, unmenschlich hart, für den, der sich dagegen wehrt. Jesu Joch ist sanft und nicht schwer für den, der sich willig da reingibt. Seine Gebote sind nicht schwer. Das ist das, was Johannes in seinem Brief schreibt, 1. Johannes 5, Vers 3. Das ist der Weg, Ruhe zu finden für unsere aufgewühlten Seelen, die keine Antworten haben auf die großen Fragen. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Und die Antwort ist, komm unter mein Joch. Komm unter meine Leitung. Komm unter meine Herrschaft. Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Auch und gerade Ruhe von den unaufhörlichen, fruchtlosen Versuchen, sich durch Gesetzeswerke selbst zu retten. Das ist ja der Kontext nochmal. Hier ist die Rede von einer dauerhaften Ruhe durch die Gnade Gottes, die unabhängig ist von dem, was ich tue und was ich bin. Das findest du nirgends. 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 Hier verspricht Jesus also Ruhe, ein Ende der Mühe für die Mühseligen und Beladenen, die zu ihm kommen und sich an ihm orientieren. Stellt euch unter meine Leitung. Nehmt mein Joch auf euch. Frage, machen wir das Joch Jesu unnötig schwer, weil wir uns nicht darunter stellen? Ist es deswegen so anstrengend? Können wir diese Frage mal miteinander bewegen, warum vieles für uns so schwer zu sein scheint? Jesus regiert. Und unter sein Joch zu kommen, heißt zu erkennen, ich brauche das, ich brauche diese Leitung, diese Orientierung, das Mittragen von Jesus, ich brauche es. Darf ich mal so sagen, das verbindet uns alle als Christen. Wir brauchen den Messias. Und ein letztes, und ich versuche mal zu versprechen, dass ich das sehr kurz mache. Lernt von mir, sagt Jesus. Lernt von mir. Man nannte auch die Lehre eines Rabbis Joch. Wusstet ihr das? Das Joch des Rabbi so und so. Es ist ein wichtiges Wort. Jesus herrscht durch sein Joch, seine Lehre, und er lädt ein, bei ihm zu lernen. Das macht uns zu Jüngern, zu Schülern, weil wir Lernende sind. Der Missionsbefehl lautet nicht, macht alle zu perfekten Christen, sondern wie, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das ist ein anderes Wort für Schüler. Führt sie in den Prozess zu lernen und zu wachsen im Glauben. Lernen, das beinhaltet einen Prozess. Ich muss nicht alles schon wissen. Ich darf lernen von ihm. Ich möchte eine Frage an dieser Stelle stellen. Wie viel bedeutet dir deine Bibel? Wie viel bedeutet die Versammlung in deiner Gemeinde? Oder leben wir doch lieber von Spruchkarten und Losungen, die niemals das ganze Bild abdecken? Wie regiert denn Jesus? Er regiert durch sein vollmächtiges Wort. Lernt von mir. Das ist sein Joch, seine Lehre. Lernt von mir. Und dahin will er uns führen. Das gehört mit dazu, wenn er sagt, komm zu mir. Das ist nicht Option für Christen. Wichtig ist, dass wir darunter bleiben, unter seinem Joch, unter seiner Lehre. Und wenn es uns zu schwer zu sein scheint, dass wir uns erinnern, Herr, er trägt es mit, er zieht es mit. Das Evangelium ist unsere Zugkraft. Es ist heute bekannt, dass wir, um überleben zu können, in jedem Bereich, in jeder Beziehung lernbereit sein müssen. Müssen wir. Es war lebenslang, es ist überall so. Die Lernbereitschaft ist also auch eine Chance zum Leben. Wer nicht mehr lernt, der sagt, ich bin fertig. Ich brauche das nicht. Ich sehe Jesus in der Natur. Da bin ich ihm am nächsten. Ich schmeiß mir eine Worship-CD rein, das reicht mir. Ich weiß schon alles. Für denjenigen sind irgendwelche Rückfragen immer gleich persönliche Kritik. Wer meint, er ist schon fertig? Der nimmt nichts auch als Chance in der Gemeinde, im Glauben zu wachsen. Ich weiß doch alles. Wehe den Fertigen, wenn ich das mal so sagen darf. Wehe denen, die alles schon wissen. Wehe denen, die schon im Voraus wissen, was die Lösung ist. Ich meine auch Christen. Jesus sagt, Herr, kommt zu mir, lernt von mir, bleibt bei mir, fragt mich, schaut auf mich, seid wahre Jünger. Und von ihm müssen wir auch als KFB lernen und jemand, der von sich sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und der das in seinem ganzen Leben auch bewiesen hat, dem kann ich vertrauen, oder? So bezeichnet er sich doch, von ihm können wir lernen. Das sind Begriffe heutzutage, die völlig deplatziert wirken in unserem Verständnis von Herrschaft. Sanftmütig und demütig, oder? Das passt eigentlich nicht zur Herrschaft. Aber Jesus sagt, so bin ich, so sieht meine Herrschaft aus. Er kommt nicht mit Gewalt, aber er möchte, dass sein Volk lernt, unter sein Joch kommt. Jesus ist ein demütiger und sanftmütiger Lehrer. Er zwingt uns nichts auf, sondern er fördert und er hilft uns und ist dabei dennoch sehr, sehr klar. Er ist sehr klar. Darf ich so sagen, dies ist ein Wort, das dieser Predigt nicht zu Ende ist. Auf jeden Fall für mich nicht, ich hoffe für euch auch nicht. sein Wort, das die Tür ein wenig aufmacht, das einlädt, wieder ganz neu auf Jesus zuzukommen und dann auch wieder auf zueinander zuzugehen, um miteinander auch Gemeinde zu bauen. Sein Wort, das jeden von uns in seiner Situation meint, kommt her zu mir. Ihr müde gewordenen, ihr belasteten, ihr Kritiker, ihr Verletzten, ihr Unversöhnlichen. Ich will euch Frieden geben, ich will euch wieder Ruhe geben, aus der heraus ihr wieder leben könnt und weitergehen könnt und weitermachen könnt. Rückt wieder zusammen, lebt unter meinem Joch, nehmt auf euch mein Joch, bleibt darunter, folgt mir, lernt. Das ist ein Wort an uns, an diese Gemeinde. Diese Einladung gilt und ich wünsche mir, dass wir sie neu hören und neu wagen und sie auch annehmen. Kommt zu mir, das hat was mit einer einmaligen Umkehr zu tun, ja. Und diese Umkehr ist in der Bibel immer auch Chance zum Leben, aber Umkehr ist auch was für Christen. Ihr kennt diese Entschreiben, wo Jesus seiner Gemeinde sagt, kehrt um, kommt wieder zurück. Und das kann ja nur jeder für sich entscheiden. Und das ist eine Einladung. Ob du kommst, dich darauf einlässt, ist deine Entscheidung. Redet doch mal in Hauskreisen darüber, wo wir stehen. Wie müde sind wir denn geworden? Eine Einladung kannst du ausschlagen. Israel hat ausgeschlagen. Wie oft habe ich versucht, euch zusammen, sagt Jesus, ihr habt nicht gewollt. Also es ist wie immer, wenn wir mit Jesus zu tun haben, wir haben Mitverantwortung auf der Basis der Freiwilligkeit. Wir entscheiden das. Ihr könnt aufatmen, weitergeben. Vielleicht ist es gut abschließend, einfach nochmal zu sagen, wo Ruhe nicht zu finden ist. Eins ist sicher, bei mir nicht. Das andere ist auch sicher, bei dir auch nicht. Denk nochmal an den Anker von letzte Woche. Du musst deinen Anker schon außerhalb von dir festmachen. In der Gemeinde an und für sich auch nicht. Überfordern wir uns nicht mit Dingen, die uns nur Gott selbst geben kann. In deinem Dienst, in der Mitarbeit ist das auch nicht zu finden. Im Wohlstand und in der Karriere, die du anstrebst, aber auch nicht. Und in deiner Beziehung, die du eingehen willst, auch nicht. Sondern in Christus allein. Kennt ihr dieses, ihr könnt schon nach vorne kommen, kennt ihr dieses Lied, Friede mit Gott? Wenn Friede mit Gott? Das ist ein altes Lied. Kennt ihr auch die Geschichte dahinter? Der Text wurde von Horatio Gates Spafford geschrieben. Der lebte im 19. Jahrhundert in Chicago. Er war Rechtsanwalt, verheiratet, Vater von 4 Töchtern und darüber hinaus ein sehr, sehr erfolgreicher Mann. Viel Wohlstand. Alles lief und er war Christ. Und eines Sommers wollte Frau Spafford mit ihren Mädchen nach Europa reisen und die Länder besuchen, Städte, Kunstschätze, vieles mehr. Und am Tag der Abreise fuhr er dann mit seiner Frau und den Töchtern in den Hafen, stand am Kai, winkte ihnen zu, das Schiff legte ab über den Atlantik. Und auf hoher See kollidierte dieses Schiff mit einem anderen und sank innerhalb weniger Minuten. Und die 4 Töchter sind alle ertrunken. Seine Frau wurde wie durch ein Wunder von einem französischen Dampfer gerettet und kam so nach Frankreich. Und von dort hat sie ihrem Mann übermittelt, alle umgekommen, ich allein gerettet, was soll ich nun machen? Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Kaum waren seine Frau und die Töchter abgereist, da gab es einen Bankencrash in Chicago. Völliger Zusammenbruch. Und in diesem Zusammenbruch verlor er sein gesamtes Vermögen. Das heißt, im Laufe eines Nachmittages war er von einem sehr wohlhabenden Mann zu einem sehr armen Mann geworden. Und hier stand nun ein Christ, dem gerade sein ganzes Hab und Gut genommen worden war. Und er bekommt ein Telegramm, dass seine 4 Töchter gestorben sind. Und wie reagiert er da drauf? Ich bin müde zu leben, ich kann nicht mehr, ist mir alles zu viel, ich gebe auf. Das tat er nicht. Er reagierte so, er setzte sich hin und schrieb die folgenden Worte, ihr habt sie vorne stehen. Ob mein Leben fließt wie ein friedvoller Strom oder Wogen des Kummers toben, was auch immer mein Los, du lehrtest mich sagen, es steht gut um meine Seele. Es ist übernatürlich. Was für eine Ruhe im Sturm. Was für ein Anker. It is well with my soul. Meiner Seele geht es gut. Später wurde dieser Text dann vertont und wir möchten jetzt zusammen dieses Lied singen. Ein Lied der Ruhe im Sturm und der gleichzeitigen Einladung, kommt zu mir, um das zu erleben.